Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute nimmt Philipp Newald, Geschäftsführer des österreichischen Sportwettenunternehmens Tipp 3, Präsidiumsmitglied des SK Rapid und Gründer der Stiftung Motion for Kids, an unserem Kaffeehaustisch Platz. Philipp, schön, dich heute bei uns zu haben.
Grüß euch, ich freue mich auch, da zu sein.
Philipp, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Bevor wir beim Kaffeehaustalk über das Sportbusiness plaudern, stellen wir unseren Gast immer in einigen wenigen Sätzen vor. Philipp Newald hat an der WU in Wien Betriebswirtschaftslehre, also kurz BWL, studiert und ist dann mit 26 Jahren zum SK Rapid gekommen, wo er für die Bereiche Marketing, Sponsoring, Vertrieb und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich war. Nach 5 Jahren beim österreichischen Rekordmeister wechselte Philipp zur österreichischen Sportwetten GmbH oder besser bekannt als Tipp 3. Hier ist er bis heute mittlerweile als Geschäftsführer des Wettunternehmens tätig. Ehrenamtlich ist Philipp Newald seit Anfang 2010 Vizepräsident des österreichischen Sportwettenverbandes und seit 2019 im Präsidium des SK Rapid. Anfang 2018 gründete Philipp die Stiftung Motion for Kids, welches ein Herzensprojekt von ihm ist. Bei dem geht es vor allem darum, Kinder über digitale Kanäle zur aktiven Bewegung zu bringen. Philipp, deinen Werdegang zusammenfassend würde ich sagen, wir reden heute über Sport, Wetten und Bewegung. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. War jetzt, muss ich sagen, echt beeindruckend, wie ihr das cool aufgelistet habt. Was ihr nicht sehen könnt, ist, dass der Philipp Newald auch ein ganz fescher Bursch ist. Das könnt ihr jetzt auch noch für sich nicht sehen im Podcast. Nein, aber grundlegend, ja, es stimmt alles. Und vor allem dieses Themenspektrum gibt es natürlich unterschiedliche zeitliche Wertigkeiten, aber es deckt eigentlich alles gut ab.
Also wir haben schon Harry Gartler bei uns zu Gast gehabt, aber du startest mit noch mehr Selbstvertrauen.
Das Schwierige ist, ja.
Und was ist beim Kaffee viel gemütlicher redet? Philipp, welchen Kaffee dürfen wir dir servieren?
Ja, am liebsten Espresso, ja.
Espresso, wir haben jetzt da knapp vor 18 Uhr. Wie viele Espresso waren es heute schon?
Na, lasst mich kurz rechnen. Heute waren es 5, ja.
Philipp, in Zeiten wie diesen, die wohl 2 wichtigsten Fragen, wie geht es dir gesundheitlich und wie geht es deinem Unternehmen Tipp 3 wirtschaftlich?
Ja, also gesundheitlich, es ist eine zahre Zeit, also ich muss schon jeden Tag in der Früh mich wirklich motivieren und das ist wirklich, wenn man so rausgeht und rausschaut, braucht schon 2, 3 extra Motivatoren sozusagen selber, dass man gut in den Tag startet. Versuche wirklich schnell und viel in den Wald rauszugehen. Ich habe mir das angewöhnt, das ist einfach für die Psyche, das ist Nonplusultra. Physisch geht es mir gut, da bin ich echt fit, Gott sei Dank. Mhm. Aber psychisch muss man schon schauen, dass man da wirklich alle 7 Tassen auf einmal beieinander hat sozusagen und schaut, dass ich da wirklich rausgehe in den Wald und den Tag gut beginne, um dann halt den Tag ordentlich abzuspulen. Das ist das eine. Und da auch Gott sei Dank meiner Family geht es auch gut. Also dem näheren Umfeld hat es noch nicht wirklich eingeschlagen, wo es mal spürbar in der Nähe der Virus sozusagen spürbar ist, aber in der Familie Gott sei Dank nicht eingeschlagen. Und beruflich, ja, ist herausfordernd, glaube ich, wie bei allen, geht nicht alles ganz so locker von der Hand, wie es vielleicht die Jahre davor, aber das ist, glaube ich, bei niemandem momentan. Und extrem lehrreich, also was da jetzt alles abgeht, wie Menschen sind, wie Menschen funktionieren, wie das alle unterschiedlich erreicht, wie Leute unterschiedlich zusammenhalten. Und was ich echt mir vorgenommen habe, ist diese berühmte extra Minute den anderen Leuten zuzuhören, auf sie einzugehen. Es ist ganz frappierend, wie das Leute teilweise aus der Bahn boggelt, das Thema, wie manche zu Höchstleistungen auflaufen, wo man es nicht glaubt, manche, wo man glaubt, die sind total krisenfest, die komplett in sich zusammenfallen. Also das Ding ist schon richtig special.
Schauen wir zurück ins Frühjahr 2020. Am 16. März begann der erste Corona-Lockdown in Österreich und wir haben mit deinen Kolleginnen aus der Marketingabteilung von Tipp 3 gesprochen. Einen Tag später hätte die große österreichweite Tipp 3 Werbekampagne zu Euro 2020 starten sollen. Und solche Kampagnen werden ja über Monate geplant. Die Druckunterlagen sind dann schon bei den Printpartnern, Videobänder bei den TV-Stationen und Ähnliches. Wie reagiert man in so einer Situation als Geschäftsführer eines Unternehmens? Ist man gegen sowas versichert? Die Kampagne war ja hinfällig.
Also zuallererst haben wir mal ein kurzes Fragezeichen im Gesicht gehabt. Ich kann mich genau noch erinnern, wie wir das versucht haben zu greifen, was das Ganze ist. dann war das bei uns in der Unternehmensgruppe sehr schnell sehr cool, da wir Projektmanager haben und es wurde gleich sozusagen ein Krisenstab, das rennt dann schon ziemlich nach Schema F ab und da hat man dann einmal eine Struktur gehabt, nachdem man sich orientieren konnte. Das war auch für den Geschäftsführer wahnsinnig hilfreich, weil plötzlich da hat ein Gerüst gehabt, an dem man sich anhalten musste oder konnte und da war dann wichtig von Anfang an einmal zu schauen, und das hätte ich jetzt gar nicht sofort so am Radar gehabt, die Liquidität. Das Allerwichtigste bei allen Themen gewesen, wenn man so ein bisschen vorausschaut, was man bei unserem Unternehmen jetzt nicht annehmen würde, aber es ist natürlich auch ein Thema, wenn man sagt, man muss jetzt davon ausgehen, dass man x Wochen, Monate, was auch immer, kein Geschäft macht, wie schaut es mit der Kohle aus, wie viel Kohle ist einfach liquide vorhanden. Das Zweite ist eben dann gewesen, wo brennt es akut, und das war wirklich damals das Thema, dass wir gesagt haben, okay, ein Euro ist für einen Sportwettenanbieter ein riesen Thema und es war alles perfekt vorbereitet und das war dann schon sehr cool, wie ich mir dachte, okay, jetzt puh, Anwälte und Gespräche, war überhaupt kein Thema. Also es haben dann eigentlich alle Kooperationspartner und das ganze Umfeld sofort, also nach ein paar Telefonaten gesagt, okay, da gibt es kein Storno, das wird umgebucht, das wird anders. Also es war dann rein von dem Handling sehr schnell lösbar. Was natürlich ein Thema war, ist, dass man, wenn man alles auf ein Jahr, auf eine Euro aufhängt, dass einfach der Faden verloren geht. Aber das haben wir am 16. März ja noch nicht gewusst, wie es dann hinten nach weitergeht. Ich meine, bis heute ist es noch nicht ganz schlüssig alles, aber das Wichtigste war da mal in die Eisen zu steigen, in die Bremsen, um zu spüren, jetzt nicht sinnleer Kohle irgendwo auszugeben. Und das ist uns sehr gut und sehr schnell, auch danke an alle Kooperationspartner, gelungen.
Aber Versicherung gibt es keine gegen so eine Pandemie?
Nein, wobei wir jetzt da auch Learnings, haben wir natürlich auch in der Projektarbeit sozusagen gelernt, den einen Punkt 11c, Learnings ist nichts anderes, dass man einfach sagt, in alle Verträge wird man solche Themen jetzt einarbeiten, man hat die berühmten äußeren Umstände. Also wenn man es ausjudiziert hätte, wäre es dann vielleicht eh gegangen, aber jetzt haben wir extra Pandemie-Paragraf und sonstige in den Verträgen auch drin. Das ist so eine der Dinge, die man aus der ganzen Geschichte lernen kann.
Du bist Geschäftsführer eines Wettunternehmens. Die Wettbranche, ich glaube, das steht außer Zweifel, war eine der Branchen, die vor allem am Anfang der Krise extrem von Corona und all den Folgeerscheinungen betroffen waren. Sport ist stillgestanden und damit ist eure Existenzgrundlage auch weg gewesen. Dein Branchenkollege Jürgen Irsigler, der Geschäftsführer bei Admiral Sportwetten ist, hat zum Beispiel öffentlich relativ rasch diverse Sportsponsorings in Frage gestellt. Die Basketball-Bundesliga sponsert Admiral zum Beispiel tatsächlich nicht mehr. Was waren eure ersten Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, um den Folgen der Krise entgegenzuwirken?
Wie vorher angedeutet, war das Erste zu verstehen, was ist die Liquidität. Das Zweite ist, was hochgerechnet ist, natürlich in drei Szenarien, wie könnte ein Jahresergebnis dann am Ende des Jahres ausschauen. Mit Szenario steht jetzt 2 Monate, 3 Monate, 6 Monate, 8 Monate, in allen Szenarien gerechnet still. Dann die Frage, wo sind langfristige Verträge, wo sind wirkliche Kostenhebeln. Und dann sind wir mal ins erste Szenario hineingegangen und das war dann das, was, damals haben wir es nicht genau gewusst, aber das schlussendlich eingetreten ist, dass es de facto jetzt einmal im ersten Mal ein langes Quartal mehr oder weniger massive Auswirkungen gibt. Also jetzt dieser sozusagen Zwischenstep und wieder Lockdown, sozusagen ist ja jetzt ein anderer Lockdown als damals. Und das war schon ganz spooky, dass wir einfach keinen Sport mehr, der zu bewetten war, also keinen relevanten Sport. Ich glaube, wir kommen dann nachher eh noch drauf. Es war dann wirklich schon ein bisschen skurril, wie man gesucht hat Ereignisse, die man auch als seriöser Wettanbieter, man kann ja auch Fidschi Kogan anbieten, aber das ist ja, machst du als seriöser Wettanbieter jetzt nicht. Ja? Dass so Ereignisse, die ordentlich quotierbar sind, wo es ordentliche Quellen für Ergebnisse gibt, auch anbieten kannst. Und da haben wir eine sehr kreative Operations-Abteilung, ist auch angenehm, sind auch schon lang dabei, sind erfahren. Und ja, die haben dann sehr schnell Vorschläge gemacht und das hat sich zwar wirklich von Tag zu Tag verändert, was man anbieten konnte und was nicht, aber wir haben immer geschaut, das Wichtigste ist unseren Vertriebspartnern, also den 3000 Vertriebsstellen, Annahmestellen, Trafiken österreichweit und auch unseren Kunden dahinter, das sind doch viele, viele 10.000 Kunden dahinter, regelmäßig etwas zu wetten anbieten zu können. Natürlich ist es was anderes, ob man nordkoreanische Liga oder Liverpool gegen Manchester im Wettprogramm hat. Aber trotzdem war wichtig, dass dieser ganze Zyklus, dass das Ganze aufrecht bleibt, sozusagen war das ganz wichtig, diesen Bestand. Das war auch für die innere Verfasstheit wichtig, dass wir sagen, es bricht nicht alles komplett in sich zusammen, sondern es bleiben die Zyklen, die Prozesse und so weiter halbwegs am Laufen.
Du sprichst von quotierbaren Sportarten. Ja. Wann ist etwas für dich quotierbar? Weil wir haben zum Beispiel beim SK Rapid auch E-Sports mitgründen, mit aufbauen dürfen. Und E-Sports ist, glaube ich, eh so ein Thema, das, glaube ich, noch nach wie vor schwer quotierbar ist. Aber jetzt sportwettenübergreifend betrachtet, was wären Ansprüche, die ihr als Tipp 3 stellt?
Also, dass es einen dahinter eine Liga oder einen Verband oder eine, zumindest eine Instanz gibt, die das Ganze ordnungsgemäß mit klaren Richtlinien ausrichtet. Das ist einmal wichtig. Das Zweite, dass es einen ordnungsgemäßen Ablauf einer Meisterschaft gibt und das jetzt nicht ein einzelsinguläres Einzelereignis ist, wie zum Beispiel in ein Tennismatch, was jetzt sozusagen nur Mann gegen Frau, sage ich einmal, in einen Geschlechtervergleichskampf und solche Dinge. Und vor allem, dass es klare Quellen über die Ereignisse gibt. Es muss ganz klar zwei unterschiedliche Quellen geben, wo wir beziehen, wie das Ding ausgegangen ist und wie es gelaufen ist. Und vor allem, was man vielleicht jetzt ein bisschen eigen daherkommt, die Aussage, aber vor allem, ob es stattgefunden hat. Es gab auch viele Themen in der Zeit, wo viel angeboten wurde, und da kommen wir auch zum Manipulationsthema, wo Dinge, die nie geplant waren, dass sie stattfinden. Und man kann sich nicht vorstellen in der Branche, wie kreativ die sozusagen die kriminelle Energie ist, wie schnell Menschen auf die Idee kommen, das auszunutzen, so eine Situation. Und es ist eh schon oft zitiert worden, auch wenn einem Sportwettenunternehmen nicht immer wahnsinnig leid tun, aber es ist nun mal so, dass die oft die Geschädigten sind in solchen Fällen. Also das ist, hat schon beim Clou begonnen, beim Redford, beim Robert Redford bis heute. Es ist am Ende ein Unternehmen, das einen wirtschaftlichen Betrieb und das dann von Manipulationen oder sonstigen Themen geschädigt ist. Dementsprechend muss man sehr genau schauen, um deine Frage zu beantworten. Das Wichtigste sind die Quellen, die es geben muss.
Tipp 3 hat zu Beginn der Corona-Krise von möglichen Umsatzeinbußen von bis zu 30% gesprochen. In einem Interview Anfang September 2020 hast du gegenüber sportsbusiness.at, einer jungen, aufstrebenden Online-Plattform, die Umsatzeinbußen auf 20% runterkorrigiert. Welche Maßnahmen habt ihr ergriffen, die dazu geführt haben? Ist ja eine durchaus positive Entwicklung, dass sich die Umsatzeinbußen dann entgegen erster Annahmen reduziert haben.
Ja, im Sportwettengeschäft sind zwei Stellgrößen ganz wichtig. Das eine ist der Umsatz, das ist das, was die Kundinnen und Kunden einsetzen, aber das, was der reale Umsatz ist, ist der sogenannte Bruttowettertrag, GGR oder HOLD. Das ist, alle drei Begriffe meinen das Gleiche. Das ist das, was schlussendlich der Wettanbieter, sozusagen der Wettanbieter bleibt, also Umsatz minus dem, was die Kunden gewonnen haben. Das Jahr 2020 war für den Sportwettenanbieter oder für alle Sportwettenanbieter grundsätzlich ein gutes Jahr, weil es für die Kundinnen und Kunden ganz schwer war, die richtigen Tipps mehr oder weniger abzugeben, weil die Ereignisse, es wird schon zusammenhängen mit dem Thema, ob Zuschauer im Stadion sind oder nicht, es ist sehr viel anders ausgegangen, als man geglaubt hat. Und das hat auch dazu geführt, neben der Dichte im zweiten Halbjahr 2020, der engen Ereignisse, dass ein ziemlicher Flow hineingekommen ist, also Flow im positiven Sinn. Ja, es ist das Geschäft dann gut angesprungen und vor allem, wenn man es jetzt vergleicht, so wie wir uns im April, Mai gefühlt haben, bis zu den jetzt rückblickend das Jahr sehend, hätte ich mir nicht gedacht, dass wir so positiv auf das Jahr zurückschauen können.
Um nochmal auf den Umsatz zu sprechen zu kommen, mit wie viel Umsatzeinbußen habt ihr das Jahr 2020 schlussendlich abgeschlossen?
Also wirklich den Umsatz, den Wetteinsatz wären...
So, um Zahlen jetzt auch
zu nennen. Ja, wären 12% sein.
Also noch einmal besser als die zuletzt erwarteten 20%.
Ja, es ist jetzt die Phase des Lockdowns, die wir uns im letzten Quartal sozusagen begegnet ist, war ganz speziell, weil die Wettanbieter grundsätzlich ordentliche Umsätze gemacht haben, weil der Spitzensport stattgefunden hat. Die Konsumentinnen und Konsumenten scheinbar wenig Möglichkeit gehabt haben, ihr Geld auszugeben. Und es war einfach, glaube ich, vielen auch ein bisschen fad in der Birne. Und die haben sich dann so das ruhig spannender gemacht und haben gesagt, okay, mit 10 oder 15 Euro hole ich mir ein bisschen eine Spannung in den Alltag rein.
Das heißt, für euch war der zweite Lockdown etwas sehr Positives?
Ja, also es war ja unvergleichbar besser als der erste Lockdown. Erstens hat man sich jetzt schon ausgekannt. Zweitens muss man offen und ehrlich sagen, waren wir von der Situation so weit begünstigt, dass die Trafiken als systemrelevant akzeptiert wurden und offen gehalten haben und dementsprechend wir diese Klientel weiter bedienen konnten. Und ja, und es ist jetzt auch eine unglaubliche Dichte gewesen im vierten Quartal an Sportereignissen, wenn man sich jetzt nur anschaut, die Qualis, dann die die Themen, die Nation League, die Europa League, Champions League Spiele, es war schon sehr, sehr, und das Publikum scheint, also das Wettpublikum scheint das Thema ohne Zuschauer nicht wirklich zu stören, ob sie eine Wette platzieren.
Philipp, auf welche Sportarten wird bei euch eigentlich am meisten gewettet?
Mit Abstand, und ich wollte es am Anfang nicht wahrhaben, es ist eindeutig Fußball. Also es ist mit einer dermaßenen Stabilität und Dynamik das Thema Fußball mit 85% absolute Nummer 1. Wenn ich angetreten bin bei Tipp 3, war mir ganz klar sofort drauf, naja, das Thema Skifahren, das werden wir groß entwickeln und machen. Fragt mich nicht, warum, es ist überhaupt nicht gelungen, es zu einer Wettsportart zu machen. Es ist eigentlich, wer es aufklickt für unsere Klientel, weil die Österreicher im Normalfall weit vorne sind. Es wird im Orf und Krone rauf und runter gefeatured.
Du sprichst aber noch von Marcel Hirscher Zeiten.
Marcel Hirscher Zeiten und Jahre davor. Jetzt haben wir gerade da ein bisschen einen Hänger, aber ich sage mal, es ist aber so, dass sich das Publikum, die Kundinnen und Kunden, glauben nicht auszukennen beim Skifahren. Wobei ich sage, es kennen sich jetzt nicht alle auch beim Fußball so wahnsinnig gut aus, sage ich einmal, wie man das Gefühl hin und wieder hat. Aber es ist so, dass die Sportarten, die extrem nachgezogen haben, ist das Thema Tennis. Es ist spürbar, der Dominic Thiem, ein Riesenthema. Es ist überfaszinierend, also wenn ihr Zeit habt, ich würde euch raten, wirklich jedes Match, das ist größter Sport, der da momentan im Tennis stattfindet. Und das ist auch spürbar bei uns, dass das Interesse deutlich stärker geworden ist. Und Tennis bewegt sich jetzt schon auf der Größenordnung von Eishockey, was immer der zweitstärkste Sport war. Deswegen Eishockey auch so wichtig, weil sie so wahnsinnig oft spielen. Ich glaube, die spielen dreimal jetzt schon am Tag. Nein, also mit einer unglaublichen Frequenz wird Eishockey gespielt. Und das ist immer gut für einen Sportwettenanbieter, weil regelmäßig die Ereignisse stattfinden, weil dann bleiben die Kundinnen und Kunden dran. Gewinnen, verlieren, gewinnen, verlieren, gewinnen, gewinnen, verlieren. Also das ist ganz aber wichtig ist, dass das nicht nur alle Quartale ein Ereignis stattfindet.
Wirtschaftlich hast du gesagt, seid ihr eigentlich mit einem leicht blauen Augen aus dem Jahr 2020 gegangen. Hat euch da die stabile Eigentümerstruktur geholfen?
Das stabile Vertriebsnetz. Das ist, und das hängt mit der Eigentümerstruktur zusammen, dass die österreichischen Lotterien, über deren Vertriebsgeräte wir ja in den Trafiken unsere Wetten auch verkaufen, so stabil dort aufgestellt sind, dass das nicht wackelt. Also das war schon einer der wesentlichen Punkte. Und das Zweite ist, was man vielleicht nicht weiß, und da betone ich es auch immer gern, 44% an unserem Unternehmen gehört den größten Medienhäusern des Landes. Also der Krone, Kurier, Styria, Tiroler Tageszeitung, Salzburger Nachrichten, Oberösterreichische Nachrichten, kleine Zeitung. Und die haben uns schon extrem geholfen. Also wenn man sieht, teilweise auch die Zeitungen durchblättert, wir werden da schon sehr brav mitgenommen von unseren Medieneigentümern und immer wieder werden Quotenberichte gestellt, wie die Kundinnen und Kunden gewettet haben. Also das Thema Wetten und Tipp 3 wird da schon sehr stark in den Medien rauf und runter gespielt. Ja, das hat sehr geholfen.
Corona hat allen ganz klar gezeigt, und ich glaube, das gilt für alle Branchen, dass die Digitalisierung immer wichtiger wird. Jetzt hat Tipp 3 verglichen mit anderen Sportwettenanbietern einen sehr großen Fokus auf den stationären Vertrieb. Denkt da nur an die große Präsenz auch in den österreichischen Trafiken. Was hat die Coronavirus-Pandemie bei euch verursacht? Hat es vielleicht diverse Digitalisierungsprojekte beschleunigt? Habt ihr andere Strategien jetzt ergriffen, umgesetzt? Wie ist jetzt hier das Thema Digitalisierung generell? Ich weiß, das ist jetzt eine sehr breit gefasste Frage.
Lass dich nicht mit einem Wort beantworten. Aber
genau, aber mal, setzt du vielleicht die Schwerpunkte.
Ich probiere es. Also eindeutig, es war immer ein Thema bei uns klarerweise, dass wir im Online-Bereich auch sozusagen nachzuziehen haben, weil unsere Mitbewerber dort eine unglaubliche Dynamik an den Tag legen. Also es gibt kaum eine Branche, glaube ich, die digital so weit experienced ist wie in der international Booking-Branche, um es einmal so zu sagen. Und ja, wir kommen historisch aus dieser Welt, wo wir noch immer unseren Wettbewerbsvorteil haben, dieser 3000 Annahmestellen Trafiken österreichweit. Das ist etwas, was natürlich jetzt nicht der modernste Vertriebskanal aller Zeiten ist. Man darf es aber auch nicht unterschätzen. Es gehen noch immer 750.000 Personen pro Tag durch die österreichischen Trafiken durch.
So viel Raucher haben wir.
Ja, es lesen alle Kronenzeitungskäufer. Nein, es ist unglaublich, wie viele Menschen noch immer durch eine Trafik gehen. Und einfach dort auch in der persönlichen Ansprache einfach sich ein bisschen die Zeit noch nehmen, vielleicht eine Kaufhandlung zu setzen oder eine Wette zu platzieren. Und wir haben jetzt einen Schritt gemacht und da bin ich wahnsinnig stolz, den bei euch mehr oder weniger, glaube ich, einer der ersten Mediengrößer ankündigen zu können. dass wir diese Verzahnung dieser Vertriebskanäle vornehmen. Das heißt, die Annahmestellen Trafiken werden jetzt die Möglichkeit haben, an diesem gesamten Online-Boom massiv mitzuwachsen. Wenn ihr euch die Zeit nehmt, bitte euch Tipp3.at anzusehen. Das hat einen Riesensprung vorausgemacht. Es sind die Quotenkanäle auch getrennt. Wir werden im Digitalbereich absolut kompetitive Quoten auch haben. Ein sehr ausgebautes Live-Wettenangebot. Immer noch, sage ich einmal, und das betone ich immer noch, nicht alles, was sich bewegt, muss man bewetten. Also man muss nicht die vierte chinesische Frauen-Eishockey-Liga, muss man jetzt im Wettprogramm haben. Es ist nicht sinnvoll, alles, was sich bewegt, in ein Wettprogramm aufzunehmen. Aber alles, was für Kundinnen oder Kunden relevant ist, was einen normalen Sport interessierten Menschen findet, wird man bei uns im Wettprogramm finden, wird man live bewettbar haben, wird man einzelwetten können mit einem kompetitiven Quotenschlüssel. Und unsere Trafikpartner haben zwei Möglichkeiten ab nun, entweder den Kunden, der, sage ich einmal, eher so 56 ist, in der Trafik zu halten, am Zettel, am Wettprogramm, der das so in seiner täglichen Tagesrunde mehr oder weniger drin hat, den wollen wir auch dort halten. Und dann aber das jüngere Publikum, Arbeitstitel bei uns ist den berühmten 26-jährigen Feuerwehrmann, das ist so der interne Sprachjargon, dass man dem sagt, du ganz ehrlich, möchtest du nicht einmal eine Online-Wette platzieren, da hast du ein lässiges Einstiegsangebot, der Trafikant bleibt sein Ansprechpartner, wenn er es möchte, muss aber nicht. Und Trafikant verdient ein Leben lang an diesem Kundenwert sozusagen mit. Das wären sozusagen riesige Vertriebspartner für unsere Online-Plattform Tipp 3, wo wir schon denken, dass wir da nicht nur Meter, sondern wirklich viele, viele hunderte Meter an Boden auch gut machen werden. Weil gerade in unserer Branche diese Vertrautheit und dieses Wissen, der Trafikant ist im Normalfall morgen auch noch da, der wird dir nicht irgendeinen Scheiß verkaufen, sozusagen, dass der dich ansprechen kann und der dir das Produkt anbietet, der, wenn du eine Frage hast, dich an den wenden kannst, der dich kennt, das ist jetzt in der Großstadt oft nicht so der Fall, aber wenn man ein bisschen rausschaut aus Wien, diese Beziehung Mensch zu Trafikant ist noch immer gegeben. Und wenn der Trafikant sagt, du schau dir das an, das ist jetzt cool, das ist anders, das ist neu, dann denke ich, dass wir viele Kunden gewinnen werden. Und die Plattform ist jetzt wirklich gut. Also mein Kollege, der Georg Weber, hat im letzten Jahr noch ein Projekt umgesetzt. Das richtet sich also sozusagen das Plattformdesign und das Angebot nach dem Nutzungsverhalten. Das hat jetzt natürlich immer so perfektioniert und wir sind das jetzt nicht einmal 10% davon, aber ganz um es jetzt in plakativen Worten, wenn du jetzt öfters Eishockey wettest, wird sozusagen die Frontpage von dir, wird dir öfters Capitals oder KC anbieten, oder wenn du jetzt sozusagen erkennbar ein Tennis, dann wirst du eher Dominic Thiem und Nadal oder Federer Themen haben, oder wenn du jetzt sag ich, ein Rapid-Fan bist, dann wirst du Rapid-Kampfmannschaft, Rapid 2, was auch immer, in deinem Startseitenangebot drin haben. Und das ist schon richtig gut. Das haben wir jetzt schon und funktioniert auch sehr gut.
Das heißt, digital habt ihr einen riesigen Sprung nach vorne gemacht?
Ja, absolut, ja.
Ihr seid aber trotzdem ausschließlich in Österreich ansässig. Und ja. Es gab ja vor einigen Jahren die Tendenz, nach Deutschland zu expandieren.
Ja, nicht nur Tendenz, sondern ein Riesenprojekt.
Steht das noch auf deiner Roadmap?
Ja, wir haben es nur leider nicht zusammengebracht, ganz offen. Wer auch immer sich mit dem Thema deutschen Sportwettenmarkt und Lizenzierung in Deutschland, wer sich das ausgedacht hat, glaube ich, hat einen LSD-Trip hinter sich. Nein, es war ein Horror-Thema, das Ganze. Wir haben uns natürlich auch mit unseren Eigentümern und auch von unserer Heritage bemüht, alles richtig zu machen. Es ist uns gelungen, einen der größten digitalen Konzerne europaweit, die Deutsche Telekom, in eine Partnerschaft zu bekommen. Und das war ja nicht nur für Deutschland gedacht, das war ja europaweit. Die sind ja mit ihrer Marke in 7 Ländern
unterwegs. Von welchem Jahr sprechen wir jetzt? Wann war das?
Puh, das ist jetzt schon 5 Jahre her, wie die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom. Dann haben wir begonnen und dann wird okay, wir setzen es in Deutschland sozusagen als erstes um, haben in Deutschland gestartet, haben uns an die Spielregeln gehalten, die damals diese 20 Lizenzen immer bekommen haben. Nur nachdem sich niemand anderer an die Spielregeln gehalten, war das Thema auch wieder sehr schnell geschlossen und es hat keinen Sinn gemacht. Dann haben wir gesagt, wir warten jetzt ein bisschen zu und jetzt hat das so lange gedauert, jetzt schon langsam schaut es danach aus. Und ein Thema ist für uns immer noch interessant, für andere Unternehmen das Wettgeschäft zu betreiben. Das ist ein sehr, sehr interessantes Thema für Unternehmen, die selber vielleicht sagen, sie haben eine Marke oder einen Vertriebskanal oder eine Digitalplattform, die schon bekannt ist, die sich an Endverbraucher richtet und sie brauchen jemanden, der ihnen das Ganze im B2B-Bereich betreibt, sind wir die idealen Partner, weil man einfach mit uns weiß, uns gibt es übermorgen auch noch, wir haben klare Richtlinien, bei uns funktionieren die Dinge, wir haben eine perfekte IT-Landschaft. Wir haben eine Eigentümerstruktur, die man kennt. Das heißt, für so ein Projekt sind wir immer zu haben.
Das ist dann eine Art White-Label-Lösung.
Solche Themen, absolut. Mhm. Ja, solche Themen sind auch ein Thema. Und jetzt auch durch unseren Mehrheitseigentümer, die Saska-Gruppe, die international da extrem stark aufgestellt ist, tun sich da einige Themen.
Eine Frage, die ich mir persönlich schon sehr lange stelle. Wenn man die populärsten Wettplattformen Europas betrachtet. Das sind aus meiner Sicht zum Beispiel Bet365 und bwin. Ja. Dann erkennt man, dass es sich um international agierende Unternehmen handelt. Tipp3 fokussiert sich auf eine nationale Zielgruppe, auf Österreich. Habt ihr eigentlich realistische Chancen, am Markt zu überleben, weiter zu bestehen?
Ja.
Weil?
Wir es schaffen in Österreich, diesen dritte, wie auch immer es misst, Marktposition 3, es ist schwer, um deine Frage vorweg zu beantworten, der feine Unterschied ist, wenn man sich die Plattformen zum Beispiel bwin anschaut, das ist jetzt auch Bet-at-home, Interwetten, wen auch immer du nimmst, das ist die Kombination von Sportwettenprodukten mit Glücksspielangeboten. Bei uns gibt es Win2D, sozusagen auch im Konzern, das ist das Glücksspielangebot und wir haben es der gängigen Rechtsprechung konform getrennt. Das heißt, wir haben, Tipp3 bietet nur Sportwetten und keine Glücksspiele an. Und umso schwieriger ist es, ein gewisses Marktklientel zu bespielen. Und wir haben uns ganz stark auf die fokussiert, die den österreichischen Sport, die mit österreichischen Sportereignissen sich stark sozusagen verbunden fühlen, zu bedienen. Und ich kann jetzt nicht 20 Jahre vorausdenken, aber so eine ähnliche Frage habe ich vor 7 oder 8 Jahren auch schon gestellt bekommen mit den Worten, naja, das wird für euch eine zahre Geschichte in der Zukunft. Und ich sage, allerweil, es gibt jetzt nicht die Wahnsinnswachstumsraten und wir rennen den Markt jetzt nicht gerade nieder, aber ich glaube, wir schlagen uns da besser, als man glaubt, weil das auch in Österreich, es ist nicht alles so, dass sie sozusagen nur auf die internationalen Anbieter und nur auf das Thema Quotenvergleich hingreifen.
Tipp3 ist in Österreich eine sehr bekannte Marke und die Markenbekanntheit wurde, das behaupte ich jetzt einmal, vor allem durch Sportsponsoring aufgebaut.
Ja.
Welchen Stellenwert hat Sportsponsoring für Tipp3 im Allgemeinen und in der Corona-Zeit im Speziellen?
Ich habe mich sehr lange mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich selber ja früher auch bei Rapid Wien die Möglichkeit hatte, Sponsorrechte zu verkaufen und mir immer gedacht habe, was ich da allen erzählt habe, ob das dann wirklich in der Praxis auch so ist und man sieht es dann sozusagen auf der anderen Seite. Was Sponsoring perfekt kann, ist eine Marke, die vielleicht noch nicht einen hohen Bekanntheitsgrad hat, die ungestützte Bekanntheit ganz stark steigern. Das ist wirklich ein super Turbo und das ist ja in vielen Branchen eine der härtesten Währungen, dass du es schaffst, in Top of Minds zu kommen, das heißt unter den 3 Marken zu sein, die die Kundin oder der Kunde, wenn er an eine Branche denkt, egal ob das Bankversicherung, Sportwetten, Skimarken, völlig wurscht, ob er anders denkt, dass du überhaupt in den, sozusagen in den erweiterten Kreis kommst von dem, ob du hier sozusagen zu einem Produkt greifen möchtest. Dann sind es Qualitätsmerkmale der Produkte, ob es der Preis ist, die Anmutung, die Farbgestaltung, was auch immer. Und der große Turbo bei uns war, und das gehört eigentlich eher vor allem auch einer Kollegin bei uns, die das sehr stark vorangetrieben hat, die Berni Schwentner, die diese berühmte Verzahnung von Sponsoring und Werbung. Das ist natürlich beim Sportwettenunternehmen eigentlich aufgelegt und im Nachhinein kann man sagen einfach, weil es gut zueinander passt. Und wir haben uns halt entschieden, dieses Thema, wir wollen eine große Plattform besetzen und das ist das Thema österreichischer Fußball. Da ist es damals eben auch gelungen, war gar nicht leicht für einen Sportwettenanbieter mit einem Nationalteam eine Partnerschaft abzuschließen. Da haben auch viele europäische Kollegen echt geschaut, aber von Sportwettenanbietern, dass das Nationalteam sich so eng verzahnt mit einem Sportwettenanbieter und das dann auch klassisch in der Werbung zu inszenieren und das hat der Markenbekanntheit im zweistelligen Bereich geholfen.
An welcher Stelle steht Tipp3? Du hast vorher gesagt, es gibt diese Umfragen in der Branche selbst.
Zweiter Stelle.
Hinter?
Admiral. Admiral ist absoluter Marktführer und auch von der Markenbekanntheit. Ist mit Abstand irgendwie das lang eingesessenste an die 200 Filialen in Österreich besetzen dieses Thema, machen es auch gut. Wir sind also auch, verstehen uns, soweit das halt unter Mitbewerbern möglich ist, durchaus gut und bedienen eine andere Klientel als wir. Ist natürlich der Wettbüroaufenthalt ist als anders als der Trafikbesuch. Es gibt da und dort natürlich Überschneidungen. Aber ich sage mal, der Wettbürokunde ist der, der steckt sich 50 € ein, geht ins Wettbüro und sucht sich dann über die Zahlen und Ziffern das, was ihn am interessantesten, die Quote, die ihn anspringt. Währenddessen unser Kunde eben zu 73% das wettet, was ihn interessiert. Er muss nicht immer zu der Mannschaft halten, die er wettet. Das findet bei uns auch extrem oft statt, dass wir Kundinnen und Kunden haben, die auf das wetten, wo sie auch wollen, dass der gewinnt. Aber auf jeden Fall verfolgt unser Kunde das Ereignis in irgendeiner Form aktiv mit.
Ihr habt in euren Sponsorings eine ganz klare Tendenz, die ihr erkennen lasst. Ihr setzt euren Fokus auf Premium-Partnerschaften, behaupte ich jetzt einmal salopp, ohne es wissenschaftlich geprüft zu haben. Sprich, ihr fokussiert euch auf Partnerschaften in der ersten und oder zweiten Kategorie. Eure Flaggschiffe sind da zum Beispiel der ÖFB mit dem Nationalteam oder den Nationalteams und der SK Rapid, der größte und populärste Fußballverein des Landes. Welche Ziele verfolgt ihr mit Tipp 3 im Sportsponsoring? Vielleicht erklärst du uns gleich an den Beispielen ÖFB und Rapid.
Also wie vorher schon gesagt, zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Ziele. Es war sicher die ersten Jahre Tipp 3 noch kein Sponsoring betrieben. Dann ist das ein starkes Thema geworden. Und vor allem war das Thema die Markenbekanntheit eben in eine Größenordnung zu bringen, wo wir so genannt unter den Top 3 Marken sind. Das muss man immer wieder stabil halten. Jetzt sind wir hier in Österreich auf einer stabilen Größe, wo ich sage, da wird auch ein Jahr, wo man ein bisschen weniger ausgibt und so weiter, uns jetzt nicht da komplett zurückwerfen. Nur es ist immer wichtig, dann auch immer einen innovativen Marketingansatz zu haben. Und für uns ist jetzt das Wichtigste, uns vom Mitbewerb zu differenzieren, deswegen diese rot-weiß-rote Karte ganz stark auszuspielen. Das ist mit dem Nationalteam, jetzt kann man zu jedem Spiel, könnte man jetzt 100 Bier darüber diskutieren, ob gut gespielt, schlecht gespielt, was auch immer. Aber es ist noch immer das Thema, dass rund 1 Million Personen vor die Glotze holt, wenn sie gut spielen, wenn es um was geht. Das findet jetzt nicht mehr wahnsinnig oft in Österreich statt, bei irgendeinem Ereignis, dass über 1 Million Menschen sich das wirklich anschauen oder sich deswegen die Zeitungen wirklich rausreißen, sozusagen bei den Kolporteuren oder wenn es wirklich dahin geht. Also für uns ist das Wichtigste, einmal eine Differenzierung zu schaffen, die Bekanntheit hochzuhalten und jetzt in weiterer Folge, und das ist die große Kunst, wirklich Digital-Cases zu bauen, mit denen wir sozusagen schauen, dass wir wirklich neue Kunden für unsere digitale Strategie finden. Und natürlich haben die großen Community-Content-Plattformen auf Neudeutsch, ÖFB und Rapid, unglaubliche Kraft. Nur das wird jetzt keine Gmade Wiesen werden, dass wir das wirklich so hinbekommen, dass wir über die Portale, über die Umfelder, was auch immer hier Neukunden. Also die Ausrichtung geht jetzt ganz stark natürlich ins Thema Neukunden für die Digitalisierungsstrategie zu finden und abnehmend das Thema die Markenbekanntheit zu steigern, weil ich sage, da ist jeder weitere Prozentpunkt dann wahnsinnig teuer und vielleicht gar nicht mehr so notwendig. Aber sie trotzdem stabil und hochzuhalten, ist auch einer der Faktoren sozusagen von Sponsoring.
Wie kann ich Tipp 3 als Verein oder Agentur von einer Sponsoring-Idee überzeugen?
Um es von hinten nach vorne zu beantworten, entscheiden tut die Bernadette Schwentner, Marketingleiterin mit der Veronika Penz und natürlich unter meiner Absegung das Ganze. Das sind also die drei Personen, die da maßgeblich sind. Ich sage, am besten erreicht man bei uns sozusagen das Ziel, wenn man heute mit einem Business Case an uns herantritt und wirklich sich auch der Herausforderung stellt und sagt, ich habe einen Case und bringe so und so viele Neukunden und erstens kann man uns vertrauen, das ist einmal die Basis des Ganzen und haben jetzt auch 5 oder 6 solche Partnerschaften, sind keine Sponsoring, sondern stärkere Medienpartnerschaften abgeschlossen, die gesagt haben, okay, wir teilen uns sozusagen den Revenue, den wir bringen, nach einem ganz gewissen Schlüssel, Neudeutsch Affiliate Programm. Das gibt es in den unterschiedlichsten Varianten, wo man sagt, man zahlt einen gewissen Sockel und dann darüber hinaus, abhängig vom Geschäftserfolg, wie viele Kundinnen und Kunden wirklich aus dieser Ecke zu uns kommen. Wenn man sich so einmal nähert dem Thema, dann ist man mal schon auf der richtigen Flughöhe, weil dann sieht man, man möchte gemeinsam langfristig wirklich hier was, ein gutes Geschäft aufbauen und nicht nur für ein Jahr schnell jetzt irgendeine Bandenwerbung verkaufen. Also diese berühmten Themen, die spielen jetzt schon länger keine Rolle mehr. Sich wirklich mit dem Geschäft auseinandersetzen. Also wir freuen uns immer sehr, wenn jemand zu uns kommt und wirklich sich schon ein bisschen Gedanken gemacht hat, wie schaut es aus, wie schaut der Markt aus, die Mitbewerber, wo könnte unsere Positionierung liegen. Und ich muss aber ganz offen vorausschicken, das Thema Sponsoring, vielschichtige Verträge werden wir nicht eingehen. Also wir haben uns jetzt entschlossen, das Thema ganz stark mit dem Nationalteam, jetzt schon mehrere Jahre ist unsere stabile Säule, die Partnerschaft mit Rapid ist eine ganz stabile Säule. Und wenn man sich auch anschaut von den großen Anbietern, gerade in der letzten Zeit ist sehr viel auch schon besetzt in Österreich. Also wenn man sich Eishockey, Basketball, zweite Liga, erste Liga, Fußball, Skifahren auch jetzt schon. Also es sind die ganz großen Premium-Rechte sind von Sportwettenanbietern besetzt.
Die Coronavirus-Pandemie hat weltweit zu zahlreichen Geisterspielen geführt. Als sponsorndes Unternehmen verliert man dadurch einige Leistungen, die man eingekauft hat. Sprich, euer Sponsoring verliert auch an Wert. Wie habt ihr euch mit Vereinen, Verbänden geeinigt? Wurden die Leistungen kompensiert? Hat es Rückzahlungen gegeben? Wie seid ihr an dieses Thema herangegangen?
War keine leichte Übung, weil allen Seiten die Erfahrungswerte gefehlt haben. Vor allem lässt sich sowas noch kompensieren, lässt sich das kurzfristig kompensieren, machen gewisse Dinge einen Sinn, wenn man sie 2 Jahre später kompensiert. Wir haben gute Lösungen gefunden und die waren, wie es so schön heißt, am Ende war keiner der beiden Seiten wirklich zufrieden. Das ist ein gutes Zeichen. Nein, wir haben einen Weg gefunden, wo ich sage, wo es sehr partnerschaftlich und gut war. Und wir haben das Gute wirklich Quartal für Quartal uns weitergehandelt. Man konnte da nicht wirklich jetzt sagen im Mai, okay, jetzt findet man eine Lösung für die nächsten 1,5 Jahre, weil es niemand gewusst hat, wie es weitergeht. Wir haben jetzt immer Quartal zu Quartal auch die Abrechnungen, haben gesagt, das wiegt, das hat, das ist geleistet worden und das zahlen wir auch. Also, und wenn man dann gesagt hat, okay, und wir haben aber neue Ideen oder andere Themen, dann haben wir uns das angeschaut, weil man natürlich auch fair mit dem Gegenüber umgehen wird und möchte. Aber das war auch teilweise nicht einfach, weil alle unter einem ihren Druck, genauso die Werberechte verkaufen, wir dann auch in der Situation und waren dann schon recht intensive Gespräche.
Du hast das heute schon mal angesprochen, es wird zukünftig auch in Sponsorverträgen diese Pandemieklauseln geben. Habt ihr die schon durch die Rechtsabteilung durch? Sind die fertig oder arbeitet ihr noch daran?
Wir haben welche, nachdem wir jetzt noch keine neuen Verträge abgeschlossen haben, haben wir die jetzt noch nicht wirklich sozusagen ins Papier gegossen, aber sie werden jetzt in den nächsten 2-3 Monaten final fertig werden, um auch in den Verträgen Aufnahmen zu machen. Sind aber fair, sind jetzt auch nicht nur Einzeiler, also wirklich eine Passage, wo man sehr genau schaut, wie lang dauert etwas, wann ist ein wesentlicher, das ist immer das schöne Wort, wann ist ein wesentlicher Entfall von Leistungen. Also wenn 3 Spiele einmal jetzt nicht stattfinden, dann ist es nicht so dramatisch. Wenn jetzt ganze Meisterschaften nicht stattfinden, dann ist es mehr als wesentlich, dann fällt der ganze Vertrag flach. Also da gibt es dann schon. Es geht immer, ob die wesentliche Leistung erbringbar ist, ja oder nein.
Tipp 3 ist am heimischen Markt sehr bekannt dafür, die Partnerschaften richtig gut zu aktivieren und zu inszenieren. Ich glaube, da kann ich auch für einen Lorenz sprechen. Das liegt zu einem großen Teil auch an deinen engagierten und akribisch arbeitenden Kolleginnen Vicky Penz und Bernadette Schwendner, die auch in Partnerschaften oft sehr mühsam sein können, aber das meine ich nur positiv, also das sei klargestellt. Vielleicht das bekannteste Beispiel sind die humorvollen Teamchef-Werbespots mit Marcel Koller oder die unter Marcel Koller gestartet haben. Wie sieht hier eure Budgetierung aus und wie viel Prozent fließen in den Einkauf der Sponsorleistungen beziehungsweise wie viel in deren Aktivierung? Ist ein oft im Marketingbereich viel diskutiertes Thema, weil viele Unternehmen immer 100% der verfügbaren Gelder in Sponsoring investieren, aber kein Geld mehr überhaupt für die Aktivierung.
Das hat sich bei uns dadurch gelöst, dass wir es nicht mehr trennen, sondern das ist alles eins und wir jetzt nicht mehr trennen, was ist wirklich das Sponsoring-Rechte, Einkauf und was ist dann die Aktivierung. Weil auch bei einem Sponsoring-Engagement muss man ja komplett unterteilen, was ist wirklich jetzt ein Werberecht, zum Beispiel das Recht, den Teamchef zu nutzen. Ja, könnte man sagen, das ist ein reines Recht. Aber jetzt Außenwerbung zu machen, ob das jetzt eine Bandenwerbung ist, eine Interviewwerbung, was bei uns jetzt eher unter Aufbau einer Markenbekanntheit läuft und jetzt nicht ein Sponsoringrecht ist, das ich aktivieren kann, das läuft unter einem anderen Budgettopf bei uns intern. Ich denke, dass dieser große Sprung bei uns war eben diese Verzahnung. Und das liegt oft an Kleinigkeiten, dass wir die Abteilungen zusammengelegt haben und das alles unter einer Führung ist, eben von der Bernie Schwendner. Und das gelingt uns, denke ich, wirklich gut, dass wir da Jahr für Jahr was Neues bringen, einen neuen Weg finden und für Aufmerksamkeit. Und ja, wir kriegen da nicht nur, man kriegt natürlich auch irgendwie, was soll der Blödsinn, aber ich sage einmal, überwiegend sehr viel positive Rückmeldungen bekommen.
Wann gilt ein Sponsoring bei euch als erfolgreich und wie messt ihr euren Erfolg oder Misserfolg im Sponsoring?
Unterm Strich messen wir immer quartalsweise, wie schaut es mit unserer Markenbekanntheit aus, wie weit sich das denn immer auf die einzelnen Engagements rückführen lässt, also was wir nicht mehr nur machen, ich glaube, das macht kaum mehr Unternehmer, reine Werbewertanalysen, das ist es nicht. Jetzt kommt etwas Überhebliches daher. Ich denke, dass wir so lange jetzt schon dabei sind, dass wir selber gut spüren, ob wir richtig liegen, ob unser Partner richtig liegt, ob es Themen gibt, die sozusagen ein Engagement stören oder nicht stören. Es gibt natürlich mit Zahlen unterlegt, aber in Wirklichkeit ist für uns die wichtigste Größe, liegen wir mit unserer ungestützten und gestützten Bekanntheit dort, wo wir wollen, weil das ist auch die Basis, gerade zum Beispiel fürs digitale Geschäft, ob jemand überhaupt bei einer Suchmaschine oder wo auch immer an dein Unternehmen denkt. Und wenn wir da nicht mehr auf den Größten, dann beginnen wir das runter zu dröseln auf die einzelnen Engagements, schauen uns die an. Aber ich sage jetzt einmal, bei Rapid und auch beim Nationalteam kann man nicht wahnsinnig viel falsch machen. Es gibt quartalsweise Phasen, da läuft es besser, läuft es weniger gut mit allen Ups und Downs. Aber das sind zwei Themen, die sitzen. Also für einen Sportwettenanbieter, der in Österreich seinen Zielfokus hat mit der Sportart Fußball, ich sage, du bist jetzt bei Rapid und beim Nationalteam sicher nicht falsch. Soweit, glaube ich, kann man das auf jeden Fall unterstreichen.
In den letzten Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit, egal ob im privaten oder beruflichen Bereich, immer wichtiger geworden. Corporate Social Responsibility wird auch in Sponsoring-Engagements immer mehr zum Thema. Ich kenne das noch von meiner Zeit bei Rapid. Ich habe damals mit dem Stefan Kehr gemeinsam das Konzept Rapid Leben entworfen, entwickelt. Und wir haben damals schon den Common Value-Ansatz, den jetzt auch Hoffenheim verfolgt, drinnen gehabt, nämlich Sponsoren in diese nachhaltigen Engagements mit einzubinden und ihnen so einen Mehrwert zu geben. Welchen Stellenwert hat das Thema für Tipp 3?
Mir tut es wahnsinnig leid, dass dieses Thema CSR so ein bisschen unter seinen Wert geschlagen wird. Weil es ist ein super interessantes Thema. Und Corporate Social Responsibility ist, finde ich, einer der wichtigsten Themen überhaupt, die es heute gibt. Wenn man sich auf der Zunge zergehen lässt, was das wirklich ist, das ist nichts anderes als ein Unternehmen. Das heißt ja nicht, dass es dann Stiften an die Caritas, das ist ja nicht CSR. Es ist verantwortungsvoll und das beginnt bei den Mitarbeitern, Kunden, Vertriebspartnern, Lieferanten, regionales Umfeld, mit dem Thema einfach einmal gewissenhaft umgeht. Und leider ist das von so vielen Unternehmen so inflationär und lieblos gemacht und dass dieses Thema ein bisschen, sage ich jetzt einmal, ausgelutscht ist, so wie es bisher gelebt. Ich finde, es wird sehr bald und man spürt es ja richtig jetzt in der Corona-Zeit, wie die Leute gieren nach wirklich solchen guten Themen. Wird es ein totales Comeback, ich hoffe, unter einer neuen Disziplin oder einer neuen Überlegung geben. Also wir selber als Unternehmen sind in Unternehmensgruppe eingebettet, da findet wahnsinnig viel statt. Und das zum Beispiel, was mir total taugt, ist dieser Regional, ist jetzt eine also Kleinigkeit, es ist einfach zum Beispiel die Casinos, die einfach sich komplett darauf fokussieren, wo sie, wenn sie zum Beispiel in Kärnten ein Casino haben, wo wird eingekauft, wer sind die Lieferanten, wie ist man dort verankert, das ist einmal ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Umfeld und der Regionalität, das kann man nämlich auch ordentlich erfüllen. Dann ist die zweite Schiene, ist, dass man ja, man ist als Unternehmen auch sozusagen aufgerufen in der Branche, wo man tätig ist, mit den sensiblen Themen aktiv umzugehen. Und ich glaube, wir haben das echt gut gemacht. Am Anfang waren wir auch ein bisschen verunsichert, aber wie die Manipulationsthematik gekommen ist, haben wir gesagt, okay, das ist einer der heikelsten Themen in unserer Branche, weil wir schädigen, also man hat ja geglaubt, wir sind die, die schädigen, aber wir sind ja die Geschädigten, dass wir gesagt haben, nein, wir setzen uns mit allen Stakeholdern zusammen und helfen mit, dass eine Institution geschaffen wird und da ist der Playfair Code entstanden und da waren wir sicher federführend dabei bei der Entstehungsgeschichte, dass wir gesagt haben, nein, es ist die Liga, die Sportwettenunternehmen, der ÖFB, die großen Verbände, ob es Tennis, ob es Eishockey ist, Skiverband, sind alle dort dabei und auch die Anbieter alle. Und ziehen an einem Strang, um ein sensibles Thema, nämlich die Manipulation im Sport, so zu bearbeiten, dass man dieses heikle Thema bestmöglich, und man wird es nie ganz lösen, in den Griff bekommt. Und das, um deine Frage zu beantworten, ist zum Beispiel ein, finde ich, cooler und aktiver Umgang mit einem sensiblen Themenfeld, das aus der Branche entsteht.
Zu sozialer Verantwortung gehören auch die Themen Suchtverhalten und Manipulation. Beide waren heute schon Thema des Talks. Und beides sind Themen, die auch auf politischer Ebene oft besprochen werden und auch eine durchaus präsente und große Rolle spielen. Welche Rolle spielt politisches Lobbying in deiner Arbeit?
Große. Weil Lobbying ist ein Begriff, der natürlich von vielen in vielen Mitleidenschaft, aber ich finde es erstens wahnsinnig interessant und es geht, seine Argumente für ein Unternehmen wichtig sind, den richtigen Stakeholdern zum richtigen Zeitpunkt mit guten Fakten unterlegt vorzubringen, jetzt bin ich auf der Uni, aber es ist so, das ist das Richtigste. Und gerade das Thema Wetten, das 9 unterschiedlichen Landeskonzessionen unterliegt, wo jedes Bundesland anders tickt, wo jede Vertriebsschiene anders tickt, ob das jetzt online ist, ob das jetzt über Trafiken ist, über Wettbüros, da zu erklären, warum das Sinn macht und so nicht und welche Auflagen und welche Limitpolitiken oder was darf man anbieten, was darf man nicht anbieten. Das ist sicher ein Drittel meiner Zeit und es ist das Wichtigste, weil ohne Führerschein sollte man, kann man nicht Auto fahren und ohne Wettlizenz kann man auch kein sozusagen Wettbüro betreiben oder einen Wettanbieter betreiben. Und ich finde es übrigens auch wahnsinnig interessant, wenn man sich da wirklich dann auseinandersetzt und die einzelnen Stakeholder kennt und die Zusammenhänge. Und deswegen Lobbying ist auch ein Begriff, so ein bisschen wie CSR. Das ist ein Begriff, der oft missinterpretiert wurde. Aber ich finde, neues Stakeholder-Management, und das betreibe ich sehr, sehr intensiv und auch, was mir persönlich auch liegt, glaube ich, den Umgang mit den Menschen zu finden und die Gesprächsbasis, ist sicher ein Drittel, wenn nicht die Hälfte meiner Tätigkeit.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.